Joko Schlager.
Der True Crime Podcast von Schlager.de.
Mit Janina Kirsch und Bettina Steinke.
Januar 2017, Brasilien. Es ist noch dunkel, als in der Leitstelle ein Notruf eingeht. Eine Pension steht in Flammen. Die Einsatzkräfte machen sich sofort auf den Weg. Als sie eintreffen, hat das Feuer bereits Teile des Anwesens erfasst. Sie beginnen mit den Löscharbeiten, doch dann wird ein zweiter Brand gemeldet. Nur wenige hundert Meter entfernt steht ein Auto in Flammen. Auch dort gelingt es der Feuerwehr, den Brand zu löschen. Damit ist der Einsatz jedoch nicht beendet, denn sie machen eine weitere, furchtbare Entdeckung. Im Inneren des Wagens liegt ein menschlicher Körper. Verbrannt, verkohlt, bis zur Unendlichkeit entstellt. Zunächst ist unklar, um wen es sich handelt. Doch das Fahrzeug führt die Ermittler zurück zu der brennenden Pension. Das Auto und das Anwesen gehören derselben Person, einer Frau, deren Stimme Ende der 80er Jahre um die Welt ging. Millionen Menschen hatten zu ihrem größten Hit getanzt. Ihr Name war Lualba Braz. Sie war die Sängerin der Gruppe Karoma und sie war die Stimme von Lambada. Doch wie konnte ein international gefeierter Musikstar unter solch grauenhaften Umständen sterben? War es ein tragischer Unfall, eine Entführung, ein Auftragsmord oder die Rache eines alten Feindes? Schon bald ist klar, hinter all dem verbirgt sich ein Verbrechen.
Hallo ihr Lieben, hier ist euer Soko-Team und ich sag mal, willkommen zum Finale von Staffel 2.
Wow, Finale. Ich kann das kaum glauben, Bettina. Es ist schon ein Jahr her, dass wir unsere erste Folge veröffentlicht haben. Die Zeit, die ist so gerast. Ey, ich kann mich so gut an den Moment erinnern, als wir in meiner Wohnung in München saßen im Winter. Das war noch 2025.
Der 28.12.2025.
Ja, und wir haben Soko-Bingo gespielt und die Fälle für Staffel 2 recherchiert und aufgeteilt. Kann ich mich so erinnern, als wäre es gestern gewesen.
Ich weiß auch, dass wir uns noch um einige Fälle gestritten haben.
Das stimmt.
Aber gut, jetzt haben wir eine ganze Staffel 2 gemacht, sogar mit mehr Folgen als in Staffel 1.
Ja.
Ich kann mich aber auch noch sehr, sehr gut an Staffel 1 und vor allem an das legendäre Staffelfinale von Staffel 1 erinnern mit
Falco,
dem nie vergessenen Falco. Ja.
Ja, stimmt. Und als wir von diesem Fall hier erfahren haben, da war, glaube ich, von uns beiden instinktiv dieser Gedanke da, ey, den müssen wir unseren Hörern und Hörerinnen erzählen.
Ja, auf alle Fälle, weil es geht ja auch um eine Frau und um das Verbrechen an einer Frau, deren Stimme wahrscheinlich jeder von uns schon einmal gehört hat.
Ja, man muss nur die ersten Takte hören. Soll ich sie mal anstimmen?
Ja, unbedingt.
Da, 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 da. Jeder weiß, welches Lied gemeint ist, ne? Und ich glaube, man hat auch direkt Bilder im Kopf, wenn man das hört.
Ja, von Sommer, Strand, dann natürlich der Tanz dazu. Also ja, man weiß sofort, welches Lied gemeint ist. Aber du hast es auch schön gesummt.
Ach, vielen Dank. Ja, also Lambada, kann man echt sagen, war nicht nur ein Hit, das war wirklich ein weltweites Phänomen. Aber hinter diesem Erfolg steckt eine Geschichte, die viel komplizierter ist, als man zunächst wahrscheinlich vermuten würde.
Ja, da gibt es nämlich auch noch einen ziemlich großen Plagiatskandal. Da werden wir auch noch drauf eingehen.
Jo. Und zum anderen natürlich das furchtbare Verbrechen, von dem wir gerade im Opener gehört haben.
Ich bin auf alle Fälle jetzt schon sehr gespannt auf die Folge. Wo fangen wir an?
Wir beginnen in Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Ende der 50er Jahre. In einem Haus erklingt Musik. Klaviertöne ziehen durch die Räume, Stimmen werden eingesungen, Instrumente gestimmt. Für die kleine Lualba Braz gehört das zum Alltag. Ihr Vater ist Dirigent und leitet ein Orchester. Ihre Mutter ist klassische Pianistin. Lualba wächst also nicht nur mit Musik auf, sie ist von ihr umgeben. Schon als Kind beginnt sie Klavier zu spielen.
Sie lernt Melodien, Rhythmen und Noten. Doch irgendwann wird klar, ihr wertvollstes Instrument ist ihre Stimme. Mit ungefähr 13 Jahren beginnt Lualba aufzutreten, zunächst auf kleineren Bühnen. Sie singt brasilianische Musik, Samba, Bossa Nova und Jazz. Mit der Zeit kommen etwas größere Auftritte hinzu. Jahre vergehen. Lualba singt weiter, sie probt, tritt auf, nimmt neue Aufträge an. Sie arbeitet an ihrer Karriere. Doch der große Durchbruch bleibt aus. Mitte der 80er Jahre trifft sie eine Entscheidung, die ihr Leben von Grund auf verändern wird. Sie verlässt Brasilien und zieht nach Frankreich. Genauer gesagt, Paris. Die Stadt der Liebe, die Stadt der Künste. Tausende Kilometer entfernt von Rio de Janeiro beginnt sie noch einmal neu. Sie tritt in Clubs auf, singt brasilianische Musik und sie ist immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, nach neuen Chancen. Eines Tages hört sie von einem Casting. Französische Produzenten arbeiten an einem außergewöhnlichen Musikprojekt. Sie wollen eine internationale Gruppe zusammenstellen mit Musikern und Tänzern aus unterschiedlichen Ländern. Der Sound soll brasilianische und karibische Rhythmen verbinden. Und dafür fehlt noch eine Sängerin. Lualba bewirbt sich und wird eingeladen. Als sie den Raum betritt, ist sie bereits Mitte 30. Damit ist sie älter als viele der anderen Bewerberinnen. Eigentlich passt sie nicht wirklich ins Bild. Doch dann beginnt sie zu singen und ein Nein ist für die Produzenten ausgeschlossen. Diese Stimme ist es. Eine Band wird gegründet, ihr Name Kaoma. Sie besteht aus Musikern und Tänzern mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Schnell wird an dem ersten Album gearbeitet und einer der Songs trägt den Titel Corando se fue. Dazu entsteht ein Musikvideo. Sonne, Strand, Palmen, ein Junge und ein Mädchen tanzen eng umschlungen. Schnelle Schritte, kreisende Hüften, bunte Kleidung. Und dieser Tanz heißt Lambada. Im Sommer 1989 wird der Song veröffentlicht. Zunächst läuft er in Frankreich, dann in anderen europäischen Ländern. Immer mehr Radiosender nehmen ihn ins Programm. Das Musikvideo wird im Fernsehen gezeigt. In Diskotheken tanzen die Menschen zu dem neuen Rhythmus. Und plötzlich gibt es kein Halten mehr. Corando se fue. Für die meisten heißt der Song heute einfach nur Lambada. Steigt in zahlreichen Ländern in die Charts ein. Überall taucht der Tanz auf. In Musiksendungen, in Nachtclubs, auf Urlaubsanlagen. Weltweit versuchen Menschen, die schnellen Schritte aus dem Video nachzumachen. Aus Kaoma wird innerhalb kürzester Zeit eine der bekanntesten Gruppen des Jahres. Und mitten in diesem weltweiten Erfolg steht Lualba Brás, die Stimme von Lambada. Doch während Millionen Menschen zu Lambada tanzen, wächst in Bolivien die Wut. Einige Musiker hören in dem Welthit eine Melodie, die sie nur zu gut kennen, ihre eigene. Und plötzlich steht ein schwerer Vorwurf im Raum. Ist der größte Sommerhit des Jahres in Wahrheit gestohlen?
Was für ein Aufstieg.
Ja.
Nur sagen, und Lambada war ja nicht einfach nur ein Lied, das ein paar Wochen lang in den Charts stand. Das war ja ein kompletter Trend.
Ja, absolut. Also dieser Song war plötzlich überall. Radio, Fernsehen, Discos, Sommerfeste, Ferienclubs. Und natürlich auch in den Tanzschulen, ne?
Ja, stimmt. Es gab eigene Lambada-Kurse, oder?
Ja, ja. Die Lambada hat total den Hype gekriegt auf einmal. Und jeder wollte das irgendwie lernen. Es gab Tanzkurse, es gab Vorführungen, es gab Wettbewerbe. Also man muss schon auch sagen, dass der Tanz mindestens genauso wichtig war wie der Song, ne?
Ja, und ich verstehe auch, dass es Tanzkurse extra gab, weil der ja auch einfach... Der sieht ja noch nicht mal einfach aus.
Das hat natürlich auch für Gesprächsstoff gesorgt damals, weil das natürlich für viele dieser Tanz so super leidenschaftlich und irgendwie auch aufregend war. Also ich finde, es ist ein sehr, ich würde ihn als sexy Tanz irgendwie beschreiben. Schon romantisch. Vielleicht für andere auch schon fast ein bisschen zu freizügig.
Ja, und ich finde auch, wenn man das Lied heute hört, entstehen ja sofort Bilder im Kopf. Hatte ich ja vorhin schon gesagt, so von Sonne, Strand, Palmen und dann hat man noch diese wehenden, bunten Röcke vor Augen.
Urlaub, ne?
Ja.
Also ich denke sofort an Urlaub. Warme Nächte, eine Strandbar und Ich meine, ich bin 86 geboren. Das heißt, ich werde den Song wahrscheinlich irgendwann so bewusst mal wahrgenommen haben. Mitte der 90er, würde ich jetzt mal so vermuten. Aber dennoch löst diese Melodie, dieses Lied sofort dieses Gefühl von Sommer aus. Sofort. Instinktiv.
Das ist total faszinierend. Also es reichen ja die ersten Takte und man ist gedanklich irgendwie, ja, sofort irgendwie am Strand in der Sonne.
Ja, ja, also Kaoma hat mit Lambada halt nicht nur Musik verkauft, sondern ein ganzes Lebensgefühl, Freiheit, Leidenschaft, bisschen Exotik. Und vielleicht auch, so weit würde ich gehen, die Vorstellung für ein paar Minuten mal die Regeln zu vergessen.
Ja, und das Musikvideo hat dieses Bild natürlich auch perfekt bedient, ne? Der Strand, das junge Tanzpaar, die Farben, die Bewegungen. Also da ist ja eine unglaubliche Dynamik auch drin.
Ja, und das hat sich natürlich auch eingeprägt, ne? Und der Trend, der ging, wie gesagt, weit über die Musik hinaus. Das Spannende daran finde ich immer, dass man ja gar keine Ahnung hat eigentlich, worum es in dem Song geht, ne? Weißt du? Also du kennst den portugiesischen Text eigentlich gar nicht. Du verstehst überhaupt nicht, was die da singen. Aber irgendwie konnte dann doch jeder so ein bisschen den Refrain mitsingen.
Ja, worum geht's denn in dem Song?
Ich finde, er geht so ein bisschen traurig los. Also wenn man die ersten Zeilen übersetzt, dann heißt das: weinend ging er, der mich einst nur zum Weinen brachte. Weinend ging er, der mich einst nur zum Weinen brachte. Er wird weinen, wenn er sich an eine Liebe erinnert, die er einst nicht zu bewahren wusste. Also es geht dann weiter mit: das Lied, Lachen und Weinen, Melodie einer Liebe, ein Augenblick, der in der Luft schwebend verbleibt. Ja. Aber ein schöner Text, also finde ich, auf jeden Fall.
Ja, und wie du schon gesagt hast, plötzlich konnten die meisten diesen Text, beziehungsweise haben zumindest so getan, als könnten sie ihn alle mitsingen.
Ne? Ja, ja, genau. Und was natürlich wahnsinnig spannend ist, ist, finde ich auch, dass jeder diesen Song kennt. Wahrscheinlich kennt auch noch jeder irgendwie die Band, aber die Sängerin.
Ja, und so ging es mir ja auch. Als du den Fall vorgestellt hast, wusste ich ja auch erstmal nicht, hey, wer ist das? Also der Name hat mir halt nichts gesagt. Aber als du dann gesagt hast, hey, das ist die Lambada-Sängerin, war natürlich alles klar.
Ja, also Lualba selbst stand bei diesem ganzen Phänomen erstaunlich wenig im Mittelpunkt. Obwohl das so ein weltweiter Mega-Erfolg war.
Ja, im Vordergrund war der Tanz.
Der Tanz und die Melodie. Wie gesagt, aber sie eigentlich eher die Frau im Hintergrund, obwohl sie die Stimme eines Welthits war, ohne dann am Ende selbst im gleichen Maße das weltweit bekannte Gesicht zu werden. Das hat man selten.
Was eigentlich auch schade ist, vor allem wenn man auch bedenkt, wie lange sie auf diesen Moment und auf diesen Erfolg hingearbeitet hat.
Total. Also 1989 taucht die irgendwie scheinbar aus dem Nichts auf. Da war sie schon Mitte 30. Und wie du sagtest, jahrelang darauf hingearbeitet. Ne? Die hat ja schon in ihrer Jugend Musik gemacht, unzählige Auftritte absolviert und dann eben in Paris nochmal neu angefangen.
Also quasi der klassische Erfolg über Nacht, was man so von außen sieht. Aber in Wahrheit hat es natürlich Jahrzehnte gedauert.
Ja, und dann kommt halt dieser große Moment endlich. Die ganze Welt tanzt zu ihrer Stimme. Der Song verkauft sich millionenfach. Und ausgerechnet auf dem Höhepunkt dieses Erfolgs kommt dann ein Vorwurf auf, der den Hit zumindest in der Branche noch mal ein bisschen in ein anderes Licht gerückt hat.
Weil Musiker aus Bolivien sagen, Moment mal, diese Melodie kennen wir doch.
Und nicht nur das, die gehen wirklich noch weiter. Sie behaupten, das ist unser Lied. Das wurde geklaut.
Jetzt bin ich mal gespannt, woher Lambada wirklich stammt und verbunden natürlich auch mit der Frage, wer an diesem Welthit eigentlich am Ende verdient hat.
Bolivien, Anfang der 80er Jahre. Die Brüder Ulises und Gonzalo Hermosa arbeiten mit ihrer Band Los Chiacas an einem neuen Album. Später erinnert sich Gonzalo an einen Moment im Tonstudio. Sein Bruder spielt Panflöte und plötzlich ist da die Idee für ein neues Lied. Der Titel Llorando se fue. Übersetzt bedeutet das ungefähr: weinend ging sie fort. Die Aufnahme klingt etwas anders als der spätere Welthit. Langsam, melancholisch, geprägt von Gitarren und traditionellen Andenklängen. Doch die Melodie ist unverkennbar. Es ist genau jene Tonfolge, zu der wenige Jahre später die ganze Welt Lambada tanzen wird. Das Lied wird in Bolivien und anderen Teilen Lateinamerikas bekannt. Mehrere Musiker greifen es auf und verändern den Stil. Es wird schneller, tanzbarer und gelangt schließlich nach Brasilien. Dort entsteht eine portugiesischsprachige Fassung mit dem Titel Corando Se For. Über genau diese Version, so heißt es in unterschiedlichen Medienberichten, sollen französische Produzenten auf das Lied aufmerksam geworden sein. Sie erkennen das kommerzielle Potenzial. Zurück in Frankreich entwickeln sie das Projekt Kaoma. Der Song wird neu aufgenommen, Loaiva Brás singt den portugiesischen Text, der Rhythmus wird für den internationalen Markt produziert, ein Musikvideo gedreht und eine große Werbekampagne gestartet. Im Sommer 1989 wird Lambada zum Welthit. Millionen Platten gehen über die Ladentheken. Die Melodie läuft im Radio, im Fernsehen und in Diskotheken auf der ganzen Welt. Dann erfahren die Mitglieder von Los Chiacas von dem Lied. Nach Gonzalos Erinnerung befinden sie sich gerade in New York, als ihnen jemand von einem neuen Lambada-Song erzählt. Sie hören sich Kaomas Aufnahmen an und erkennen ihre eigene Komposition sofort wieder. Das Problem? Niemand hatte sie um Erlaubnis gefragt. Ihre Namen stehen nicht auf der Veröffentlichung. Stattdessen wurde das Lied in Frankreich unter einem anderen Namen registriert. An den Einnahmen des Welthits sind die Brüder aus Bolivien demnach auch nicht beteiligt. Doch für sie gibt es keinen Zweifel. Ihr Lied wurde ungefragt übernommen. Sie schalten Anwälte ein. Auch die deutsche Verwertungsgesellschaft GEMA wird mit dem Fall befasst. Dort ist das Lied der Brüder bereits seit 1985 registriert. Dadurch lässt sich belegen, dass die Komposition vor Kaomas Lambada existierte. Für die Produzenten von Kaoma wird die Situation immer schwieriger. Es geht nicht um ein paar ähnliche Töne. Die zentrale Melodie ist dieselbe. Zudem existieren ältere Aufnahmen, auf denen die Entwicklung des Liedes deutlich nachvollzogen werden kann. Es beginnt eine juristische Auseinandersetzung. Am Ende setzen sich Los Chiacas durch. Die Kaoma-Version wird als Kopie ihres Songs anerkannt. Ulises und Gonzalo Hermosa werden als Urheber der ursprünglichen Komposition bestätigt und ihre Rechte eingesetzt. Loaiva Brás ist zu diesem Zeitpunkt das Gesicht und vor allem die Stimme dieses Songs. Doch sie hat Lambada weder komponiert noch unter einem falschen Namen registriert. Diese Entscheidungen fielen auf der Ebene der Produzenten. Der Skandal kann den Erfolg trotzdem nicht stoppen. Die Platten sind längst verkauft. Die Melodie ist in den Köpfen der Menschen. Und Loaivas Stimme ist untrennbar mit ihr verbunden.
Schon immer wieder interessant, wenn man solche Geschichten hört. Also eine Band, die mit einem Song weltweiten Ruhm feiert, der aber schon Jahre vorher existiert hat und eigentlich ja eine Kopie ist.
Der Song ist ein bisschen schneller als das Original, aber die Melodie ist dieselbe. Und natürlich, keine Frage, steht es den Urhebern zu, dass sie an dem Erfolg beteiligt werden. Wenn ich überlege und in unseren Job schaue, wir als Journalisten, wenn wir eine Geschichte recherchieren mit exklusiven Informationen, wo nur wir den Zugang hatten, dann wollen wir ja auch nicht, dass andere Medien eins zu eins die Geschichte kopieren, ohne eine Quelle zu nennen, ne? Und zu sagen, woher die Primärinformationen stammen. Und so ist das natürlich in der Musik auch.
Absolut. Und das ist auch richtig und wichtig, dass die beiden sich dafür eingesetzt haben und auch an den Einnahmen beteiligt werden. Spannend finde ich aber dennoch, dass der Song nur in der Lambada-Version so erfolgreich geworden ist.
Ja, das ist natürlich auch ein bisschen Timing, ne? Die haben halt es klug gemacht, die haben den Nerv der Zeit getroffen. Die haben gemerkt, was da gerade entsteht, was gerade populär ist. Manchmal gehört natürlich auch irgendwie ein bisschen Glück dazu. Aber der Song ist ja nicht das einzige Beispiel. Also es gibt so viele Lieder, die gecovert wurden und wo die Coverversion dann Welthits geworden sind. Richtig mega erfolgreich und das Original kennt kaum jemand. Zum Beispiel I Will Always Love You. Die meisten denken doch bei diesem Song sofort an Whitney Houston, oder? Bodyguard.
Ja.
Aber das Lied stammt ursprünglich von Dolly Parton. Sie hat es geschrieben und bereits 1974 veröffentlicht. Aber erst Whitney Houston in Bodyguard, ich liebe diesen Film übrigens, by the way, Damit wurde das dann Anfang der 90er zum Welthit.
Ja, für mich ist das auch total ein Whitney Houston-Song. Ich kenne halt die Version von Dolly Parton mittlerweile, aber die hatte ich lange auch überhaupt nicht auf dem Schirm.
Nee, ich auch nicht. Anderes Beispiel zum Beispiel Respect. Was für ein legendärer Song von, wir würden jetzt alle denken, Aretha Franklin. Geschrieben und zuerst aufgenommen wurde der aber von Otis Redding. Und Arethas Version hat ihn dann weltweit bekannt gemacht.
Gut, aber bei diesen beiden Beispielen sprechen wir jetzt nicht von einem Plagiat. Bei einer offiziellen Coverversion wird ja nicht so getan, als hätte der neue Künstler das Lied selbst geschrieben. Die ursprünglichen Urheber bleiben ja genannt und ihre Rechte werden berücksichtigt.
Absolut, also Dolly Parton war auch bei Whitney Houstons Aufnahme von Beginn an offiziell die Urheberin der Komposition.
Also das Problem bei Lambada war also nicht, dass ein bereits existierendes Lied neu aufgenommen und erfolgreicher gemacht wurde, sondern das Problem war, dass die tatsächlichen Urheber zunächst nicht genannt wurden.
Stattdessen wurde der Song in Frankreich unter dem Pseudonym eines Produzenten angemeldet. Und die Brüder Hermosa bekamen anfangs halt gar keine Einnahmen aus dem Welthit, obwohl halt die Melodie aus ihrer Feder stammt.
Das ist natürlich eine ganz andere Nummer, weil hier halt einfach die Herkunft des Liedes quasi verschleiert wurde.
So kann man sagen, ja. Es geht nicht darum, dass jemand einen alten Song, wie du gesagt hast, einen neuen Klang gibt und den erfolgreich macht. Also das kann ja etwas Tolles sein. Gerade wie wir jetzt an Whitney Houston und Aretha Franklin gesehen haben. Es geht hier wirklich darum, wem die kreative Leistung zugeschrieben wird und wer dann natürlich aber auch am Ende daran mitverdient, ne?
Eine Sache ist mir dabei aber noch wichtig und die Frage stellen sich jetzt wahrscheinlich auch einige Hörer. Welche Rolle hatte Lo Alba denn in diesem Skandal? Also wusste sie, dass der Song nicht von den angegebenen Komponisten stammte?
Sie hat sich viele Jahre später sehr deutlich dazu geäußert. 2015, also noch gar nicht so lange her, sagte sie im brasilianischen Fernsehen, das war kein Plagiat, das war schlimmer als Plagiat, das war dreister Diebstahl.
Wow, okay. Deutlicher kann man es kaum sagen.
Ja, und sie hat auch immer gesagt, dass die Mitglieder von Kaoma nach ihrer Darstellung nichts von der Vorgeschichte des Liedes wussten. Und die französischen Produzenten hingegen schon. Aber das ist wichtig, das ist natürlich ihre eigene Schilderung, ne? Also wann genau sie selbst von dem Plagiat erfahren hat, lässt sich unabhängig davon halt nicht sicher rekonstruieren. Aber sie hat sich immer ganz klar davon distanziert.
Gut, könnte man jetzt auch vermuten, dass sie sich auch selbst getäuscht gefühlt hat.
Ich finde, so kann man ihre Aussage auf jeden Fall interpretieren, ne? Und sie sprach in demselben Interview auch über eine gewisse Gier einiger Menschen, die mit der Band zu tun hatten.
Ja, also gut. Sicher ist zumindest, sie hat den Song am Ende gesungen.
Sie hat den Song am Ende gesungen und ihre Stimme hat natürlich auch dafür gesorgt, dass der Song so erfolgreich geworden ist, ne? Aber wie gesagt, die Melodie gab es schon vorher, einige Jahre vorher.
Jetzt haben wir sehr viel über Lambada gesprochen und sehr wenig über Lo Alba. Und mir stellt sich jetzt natürlich die Frage, was passiert mit einem Künstler nach so einem Welthit? Wir haben es ja oft schon mitbekommen, dass solche Künstler auch relativ schnell wieder von der Bildfläche verschwinden können, wenn das jetzt quasi ein One-Hit-Wonder bleibt. Also was passiert, was ist mit ihr passiert nach diesem Welthit und auch wie ist es denn zu dem brutalen Tod gekommen, den du im Intro schon angeteased hast?
Ja, würde ich sagen, machen wir genau da weiter. Lo Albas Karriere schreitet voran. Kaoma veröffentlicht neue Songs, weitere Alben folgen. Die Gruppe steht auf internationalen Bühnen und reist von Land zu Land. Doch so groß wie im Sommer 1989 wird der Erfolg nie wieder. Lambada bleibt der mit Abstand größte Hit. Irgendwann wird es ruhiger um die Gruppe. Der große Hype ist vorbei, Kaoma löst sich in seiner damaligen Form auf. Lo Alba hört aber nicht auf zu singen. Sie tritt auf, reist durch Europa und arbeitet an eigenen musikalischen Projekten. Auch Jahrzehnte nach dem Welthit verdient sie Geld mit Auftritten im Ausland. Privat ist Frankreich für Lo Alba zur zweiten Heimat geworden. Sie heiratet und wird Mutter von zwei Kindern. Mit ihrem französischen Ehemann lebt sie später in der Nähe von Paris. Doch die Verbindung nach Brasilien reißt nie ab. Lo Alba reist regelmäßig in ihr Geburtsland, tritt dort auf und beginnt irgendwann wieder mehr Zeit dort zu verbringen. vor allem an einem ganz bestimmten Ort. Ungefähr 100 Kilometer von Rio de Janeiro entfernt liegt Saquarema. Eine Küstenstadt, ein Surferparadies. Strände, Wellen, Lagunen, viel Natur und abseits des Zentrums auch sehr ruhige, teilweise abgelegene Gegenden. Hier kauft Luaiva Anfang der 2010er Jahre ein größeres Anwesen. Die Posada Azur, eine kleine Pension, in der Gäste übernachten können. Ist die Sängerin in Brasilien, ist dies ihr Lebensmittelpunkt. Eine Rückzugsoase, die Luaiva Ruhe und Sicherheit geben soll. Doch nur wenige Jahre später wird ausgerechnet dieser Ort zum Ausgangspunkt eines grausamen Verbrechens. 19. Januar 2017. Luaiva Brás ist 63 Jahre alt und befindet sich in ihrer Pension in Saquarema. In der Nacht bricht auf dem Anwesen ein Feuer aus. Gegen 3.50 Uhr geht bei der Feuerwehr ein Notruf ein. Teile der Posada Azur brennen. Besonders betroffen sei der obere Bereich des Gebäudes. Einsatzkräfte fahren zu dem Grundstück und beginnen, die Flammen zu bekämpfen. Zunächst wirkt alles wie ein gewöhnlicher Brandeinsatz. Ein Feuer in einer Pension, ein beschädigtes Gebäude, Löscharbeiten. Doch dann wird ein weiterer Brand gemeldet. Ein Auto steht in Flammen. Der Wagen steht nur etwa 800 Meter von der Pension entfernt. Wieder beginnen die Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten. Dann schauen sie in das Innere des Wagens. Und dort machen sie eine schreckliche Entdeckung. Ein menschlicher Körper, vollständig verbrannt. Noch ist unklar, ob zwischen den beiden Bränden eine Verbindung besteht. Die Polizei beginnt mit der Untersuchung. Der Körper soll zur Untersuchung in die Rechtsmedizin gebracht werden. Doch schon der Wagen liefert einen ersten entscheidenden Hinweis. Er gehört Luaiva Brás. Auf der Pension hat es gebrannt. Ihr Wagen steht ausgebrannt nur wenige hundert Meter entfernt. Und von der Sängerin fehlt jede Spur. Noch am selben Morgen teilt die Polizei mit, dass sie davon ausgeht, bei der Toten im Fahrzeug handele es sich um Luaiva Brás. Eine zweifelsfreie formelle Identifizierung ist wegen des Zustandes des Körpers zunächst schwierig. Doch die schreckliche Nachricht verbreitet sich innerhalb kürzester Zeit. Die Stimme von Lambada ist tot. Was zu diesem Zeitpunkt niemand weiß, zwischen dem Feuer in der Pension und dem brennenden Auto liegen die letzten qualvollen Minuten im Leben von Luaiva.
Das ist wirklich furchtbar. Eine brennende Pension, ein ausgebranntes Auto und darin ein menschlicher Körper. Und wie sich ja herausstellt, handelt es sich bei der Toten um Luaiva. Und mein erster Gedanke ist jetzt natürlich sofort, hat da jemand versucht, Spuren zu vernichten?
Liegt natürlich super schnell nah. Und auch die Polizei vermutet natürlich sofort, dass diese beiden Brände irgendwie zusammengehören. Und als klar ist, dass der Wagen ihr gehört und darin eine Leiche liegt und von ihr jede Spur fehlt, geht die Polizei natürlich auch sofort von einem Verbrechen aus. Aber ich war auch so geschockt, als ich diesen Fall das erste Mal gelesen habe und mich damit beschäftigt habe. Vor allen Dingen verbrennen. Ich weiß nicht, ob man sich einen schlimmeren Tod vorstellen kann, sage ich ganz ehrlich. Also furchtbar.
Ja, du hast jetzt gesagt, die Polizei geht dann auch von einem Verbrechen aus. Welche Möglichkeiten zieht sie denn zu diesem Zeitpunkt in Betracht? Raub, Entführung, vielleicht auch eine gezielte Tat gegen eine bekannte Sängerin?
All diese Fragen stehen natürlich zunächst im Raum. Und natürlich die Fragen, wer wusste, dass Luaiva in der Pension ist? Wer wusste, dass sie dort weitgehend alleine lebt? Also, ne, ihre Gäste natürlich, aber sie war halt ohne ihren Ehemann da. Hatte sie Feinde? Ging es um Geld? Und natürlich auch die große Frage, wer war denn eigentlich in der Nacht da noch auf dem Gelände?
Gab es denn Zeugen?
Ja, und einer der Zeugen wird für die Ermittlungen auch sehr schnell sehr entscheidend. Der junge Mann heißt Wallace de Paula Vieira. Er ist 23 Jahre alt und er arbeitet in Luaivas Pension. So, ist so eine Art Hausmeister.
Also jemand aus dem direkten Umfeld.
Genau, aber noch nicht sehr lange. Nach Angaben der Polizei arbeitet der zu diesem Zeitpunkt erst seit ungefähr 2 Wochen da. Und er übernachtet auch auf dem Gelände. Ich habe ja gerade gesagt, ist so eine Art, man würde bei uns wahrscheinlich Hausmeister sagen. Und kennt natürlich dadurch die Pension, die Abläufe und die Routinen vor Ort. Auch wenn er noch nicht so lange da arbeitet.
Und was hat er den Ermittlern erzählt?
Ja, also Wallace stellt sich als Opfer eines Überfalls dar. Also er behauptet, fremde Männer seien in die Pension eingedrungen, hätten Gegenstände gestohlen und Loi war dann anschließend entführt.
Das könnte auf den ersten Blick ja passen, auch wenn ich noch nicht so ganz verstehe, was die Brände zu bedeuten haben. Das passt ja nicht zu einem klassischen Raubüberfall. Es sei denn, wie gesagt, jemand will halt Spuren im Haus verwischen, aber dann wäre da ja noch das Auto.
Sagen wir so, seine Geschichte klingt zumindest am Anfang nicht völlig abwegig. Also er arbeitet dort, er war vor Ort, er behauptet, das Geschehen beobachtet zu haben. Kann schon, wie du sagst, passen, wenn da nicht die Brände wären.
Jetzt wissen wir ja aber auch anhand deiner Recherchen, dass er diesen Vorfall nicht nur beobachtet hat.
Nee, genau. Also während der Befragung relativ schnell fällt den Ermittlern auf, dass Wallace super nervös wirkt. Und irgendwann beginnt seine Geschichte einfach zu bröckeln. Also die Polizei spricht später von mehreren Widersprüchen in seiner Aussage.
Also merken die Beamten, hey, der Mann weiß wahrscheinlich mehr, als er zugibt.
Ja, sie fragen dann natürlich weiter nach. Sie bohren tiefer. Sie setzen ihn mit den Ungereimtheiten in seiner Geschichte. Also sie setzen sich damit auseinander und konfrontieren ihn damit. Und irgendwann kippt diese Situation dann vollkommen.
Heißt, dass er gesteht?
Ja, er räumt ein, selbst an dem Verbrechen beteiligt gewesen zu sein. Und er nennt dem Polizisten die Namen von 2 weiteren Männern. Gabriel Ferreira dos Santos, damals 21 Jahre alt, und Lucas Silva de Lima, erst 18 Jahre alt.
Okay, also war er auch nicht allein, sondern er hatte Komplizen.
Das sagt er. Also nach seiner Aussage beginnt die Polizei natürlich sofort nach den beiden anderen zu suchen. Und Gabriel wird auch ausfindig gemacht und festgenommen. Und bei ihm finden die Ermittler dann auch Gegenstände, die direkt zu Loalva führen, also die direkt eine Verbindung herstellen.
Welche Gegenstände?
Ihr Mobiltelefon und ihre Bankkarte. Und außerdem finden die Ermittler dann im Zuge der Ermittlungen noch weitere Gegenstände, und zwar ein Messer und ein Stück Holz, was später noch wichtig wird. Und es gibt dann noch weiteres Diebesgut, was sichergestellt wird, was definitiv auch aus ihrer Pension stammt.
Okay, also damit gibt es mehr als auch sogar das Geständnis, weil ja sogar bei einem der Männer Beute gefunden wird und auch weitere gestohlene Gegenstände sichergestellt werden.
Genau. Und auch der Lukas, der Dritte, wird schließlich in Saquarema festgenommen.
Okay, also das Motiv scheint ja zunächst ziemlich klar zu sein. Es geht um Geld und um Wertgegenstände, also ein Raubüberfallmotiv.
Raubüberfall. Also aus der Pension verschwindet unter anderem Bargeld, es verschwinden persönliche Gegenstände, Porzellan, auch die goldenen Schallplatten übrigens von ihr. Die haben die auch mitgenommen. Und an Bargeld, ja, man spricht immer so von ungefähr 15.000 brasilianischen Real, die Loalva auf dem Anwesen aufbewahrt haben soll.
Das entspricht ungefähr so 2.500 Euro.
Ja, ungefähr, genau. Und das haben die auch gestohlen.
Und von diesem Geld wusste Wallace, also der wusste, dass sich das da
befindet? Also die Ermittler gehen fest davon aus, weil er halt dort gearbeitet hat und auf dem Gelände auch geschlafen hat und diese Abläufe kennt. Er wusste, wann die Gäste dort sind, wann Loalva alleine ist, wann sie ungefähr ins Bett geht. Und er wusste offenbar auch, dass dort auch Geld aufgehoben wird auf dem Gelände.
Also das ist schon heftig. Also sie stellt jemanden ein, lässt ihn auf dem Grundstück wohnen und innerhalb von ungefähr 2 Wochen nutzt er dieses Vertrauen so aus.
Ja. Ja, naja, es ist ja genau das Insiderwissen, was den Überfall auch dann erst so möglich macht.
Genau, ne? Da wäre ich nämlich auch noch drauf gekommen. Das heißt ja, dass dieser Überfall geplant war auch, ne? Heißt, die Polizei geht wahrscheinlich nicht davon aus, dass 3 Männer spontan an der Pension vorbeikommen und sich dann spontan zu einem Überfall entschließen.
Genau. Und Am Ende der Ermittlungen sind die sich auch relativ sicher, dass diese Idee sozusagen von Wallace stammt, also von dem Mann, jungen Mann, der dort gearbeitet hat und der dann quasi Gabriel und Lukas dazu geholt hat. In Deutschland würde man anstiften sagen und sie dann gemeinsam diesen Raub geplant und ausgeführt haben.
Also das Motiv für den Überfall scheint klar. Dann bleiben aber immer noch die Fragen, warum nehmen Sie Loaiva überhaupt mit? Warum lassen Sie sie nicht in der Pension zurück? Und warum setzen Sie sowohl das Gebäude als auch das Auto in Brand?
Also die Ermittler glauben, den Ablauf dieser Nacht rekonstruieren zu können. Später wird er dann auch vor Gericht genau beschrieben. Und ich kann so viel sagen, was in dieser Nacht geschieht, gehört wirklich zu den grausamsten Details dieses gesamten Falls. An dieser Stelle gibt es mal wieder eine Triggerwarnung. Die folgende Darstellung enthält Beschreibungen schwerer körperlicher Gewalt. Was in der Nacht vom 18. auf den 19. Januar 2017 in der Posada Azur geschieht, lässt sich später durch die Ermittlungen, die Anklage und das Gerichtsurteil rekonstruieren. Demnach schläft Loaiva Bras, als die drei jungen Männer in die Pension eindringen. Sie brechen die Tür zu ihrem Zimmer auf. Loaiva wird aus dem Schlaf gerissen. Die Männer greifen sie an. Sie schlagen mit einem Stück Holz auf sie ein, verletzen sie mit einem Messer, treten sie. Loaiva wehrt sich, schreit, ruft um Hilfe, doch niemand kommt. Während die Sängerin verletzt in ihrem Zimmer liegt, durchsuchen die Männer die Pension. Sie nehmen Bargeld und verschiedene Wertgegenstände an sich. Darunter Loaivas Mobiltelefon, ihre Bankkarte und andere persönliche Gegenstände. Doch als der Überfall vorbei ist, lassen die Männer Loaiva nicht zurück. Sie bringen die Sängerin zu ihrem eigenen Auto und fahren mit ihr vom Gelände. Weit kommen sie allerdings nicht. Nach wenigen hundert Metern bleibt der Wagen wegen eines technischen Problems liegen. Eine Panne. Loaiva lebt zu diesem Zeitpunkt noch. Nach der späteren Darstellung der Anklage holen die Männer sie aus dem Fahrzeug und misshandeln sie erneut. Anschließend bringen sie die Sängerin zurück ins Auto. Dann setzen sie den Wagen in Brand, mit Loaiva darin. Auch in der Posada Azur brennt es. Nach den späteren Feststellungen des Gerichts ist Wallace für diesen Brand verantwortlich. Welches konkrete Ziel er damit verfolgt, lässt sich aus den öffentlich bekannten Teilen des Urteils nicht eindeutig entnehmen. Vermutlich wollte er Spuren verwischen. Am Morgen wird Loaivas toter Körper im ausgebrannten Wagen entdeckt. Fast ein Jahr später, am 8. Januar 2018, fällt das zuständige Gericht in Saquarema sein Urteil. Für die Richterin steht fest, der Überfall war kein spontaner Entschluss. Er war vorbereitet worden. Und die Idee dazu ging von Wallace aus. Als Angestellter kannte er die Pension. Er kannte die Abläufe auf dem Gelände. Er wusste von den ungefähr 15.000 brasilianischen Real, die dort aufbewahrt wurden. Und er wusste, dass Loaiva in dieser Nacht allein in ihrem Zimmer war. Gemeinsam mit Gabriel und Lukas plante und verübte er den Raubüberfall. Ob die Männer bereits vor dem Eindringen in die Pension beschlossen hatten, Loaiva zu töten, lässt sich nicht eindeutig feststellen. Wallace de Paula Vieira wird wegen Raubes mit Todesfolge und wegen des Brandes in einem bewohnten Gebäude zu 37 Jahren Haft verurteilt. Gabriel Ferreira dos Santos erhält eine Freiheitsstrafe von 28 Jahren. Lucas Silva de Lima wird zu 22 Jahren Haft verurteilt. Damit steht nach Überzeugung des Gerichts fest, Loaiva Bras ist Opfer eines geplanten Raubüberfalls geworden. In ihrem eigenen Zuhause wird sie angegriffen und ausgeraubt. Die Täter bringen sie fort, misshandeln sie und setzen schließlich ihr Auto in Brand, während sie noch lebt. Nur wenige hundert Meter von dem Ort entfernt, an dem sie sich in Brasilien ein neues Zuhause geschaffen hatte, verstummt die Stimme, zu der einst Millionen Menschen getanzt haben.
Was für eine brutale Tat. Also das hat echt wehgetan beim Zuhören, was der armen Frau zugestoßen ist. Wir haben hier bei Soko Schlager ja schon von einigen Urteilen gehört, die recht milde waren. Aber in diesem Fall haben alle drei ein hohes Strafmaß bekommen, zu Recht auch.
stimme ich dir voll zu. Also mich hat das alles auch sowas von erschüttert. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, war ich ein bisschen erleichtert, als ich von dem Strafmaß erfahren habe.
Und sterben musste Lualba, weil sie die Täter identifizieren konnte?
Diese Vermutung liegt nahe, ja. Also vor allem Wallace kannte sie halt persönlich, ne? Er hat für sie gearbeitet, er hat dort gelebt. Und hätten die Männer Lualba zurückgelassen, hätte sie zumindest ja mit großer Wahrscheinlichkeit ihn auf jeden Fall benennen können. So, also es ist nicht bewiesen, dass das genau der Grund war, warum sie am Ende sterben musste. Das konnte nicht eindeutig nachvollzogen werden. Aber die Vermutung liegt sehr nahe, ja.
Ja, das ist unfassbar alles, vor allem wenn man bedenkt, worum es den Männern ursprünglich ging, um Geld und ein paar Wertgegenstände.
Ja, in den Unterlagen ist ja von ungefähr 15.000 brasilianischen Real die Rede. Du hast gerade gesagt 2.500 Euro damals, genau, nach jetzigem Stand, damals waren das ungefähr so 4.400, paar zerquetschte, ne? Dazu kommen halt Lualbas Mobiltelefon, ihre Bankkarte, Schmuck, Porzellan und ein paar weitere persönliche Gegenstände. Ich hatte ja auch von den goldenen Schallplatten erzählt. Dazu muss man aber sagen, die haben ja mehr einen emotionalen Wert. Also goldene Schallplatten vom Material her sind halt nicht super wertvoll, ne? Und all das ist jetzt nicht, wir reden da jetzt nicht von Hunderten, Tausend Euro, was das alles wert war, überhaupt nicht.
Also und dafür wird ein Mensch auf diese unfassbar brutale Weise getötet.
Ja, das lässt sich kaum begreifen, ne? Also natürlich kann man Gewalt niemals gegen den Wert der Beute aufrechnen, ne? Aber diese Diskrepanz, die macht die Tat ja noch einmal noch absurder und noch erschütternder auch, finde ich.
Ja, trotzdem. Und dann ist Wallace auch noch jemand, dem sie halt vertraut hat, ne? Sie hat ihn eingestellt, hat ihn auf ihrem Grundstück wohnen lassen. Das ist für mich auch nochmal eine ganz andere Form des Verrats. Also der Angriff kommt nicht von einem völlig Fremden, der zufällig dieses Haus auswählt, sondern die Idee geht von einem Menschen aus, den Lualba selbst auf ihr Grundstück gelassen hat.
Ja, und dem sie Arbeit geben wollte, dem sie helfen wollte, damit er Geld verdient, damit er sich ein Leben aufbauen kann. Gruselig, echt gruselig. Menschen gibt's, ich glaube, das haben wir hier in den Fällen einfach jetzt ein Jahr lang jede Woche aufs Neue gelernt.
Ja.
Abgründe, die sich da auftun.
Gruselig trifft das sehr gut, ja, das ja, Wort, das du gewählt hast.
Echt gruselig. Aber ich möchte nicht, dass dieses Verbrechen am Ende alles andere überlagert. Und ich glaube, das haben wir immer versucht, am Ende von jeder Folge. Lualba Brass ist halt nicht nur die Frau, die auf diese grausame Weise getötet wurde. Sie war Musikerin, sie war Sängerin, sie war Mama, sie war Ehefrau, sie war Tochter, sie war eine Freundin. Und eine international erfolgreiche Künstlerin.
Und ihre Stimme wird bleiben. Und sobald die ersten Takte von Lambada erklingen, entstehen ja wieder diese Bilder von Sommer, Strand, Palmen, tanzenden Menschen. Und Millionen haben dieses Lied gehört und Millionen haben auch dazu getanzt. Und jetzt kennen wir auch die Frau hinter dieser Stimme.
Ja, Lualba Brass. Ich würde sagen, eine Frau, die Jahrzehnte für ihren großen Moment gearbeitet hat und ihre Stimme geht bis heute um die Welt.
Und mit diesem, würde ich doch sagen, positiven Gefühl setzen wir für heute auch einen Schlusspunkt.
Ja, wir verabschieden uns aus der zweiten Staffel Soko Schlager. Tausend Dank, dass ihr uns treu geblieben seid, dass ihr zugehört habt.
Ja, auch von mir ein großes Dankeschön für eure ganzen Zuschriften, eure Kommentare, euren Einsatz für unsere kleine Soko. Und vielen Dank fürs Zuhören und für eure Treue.
Ja, und ich möchte mich natürlich auch bei dir bedanken, Bettina. Es war immer schön, es hat immer Spaß gemacht. Echt, es war toll. Es ist wirklich was Wunderbares, wenn man mit einer Freundin zusammenarbeiten kann. Und deswegen nicht nur euch ein ganz großes Dankeschön, sondern auch dir, liebe Bettina.
Das Kompliment gebe ich gerne zurück. Wir haben wirklich ganz viele tolle Stunden gemeinsam verbracht durch Soko Schlager.
Ich würde sagen, wir sagen tschüss, servus, bye bye. Passt auf euch auf.
Passt alle auf euch auf.
Und wir hören uns.
Ja, wir hören uns. Und ihr könnt uns natürlich auch jederzeit noch Nachrichten schicken, wenn ihr Anmerkungen habt. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr unsere Hörer seid.
Ciao!
Soko Schlager ist eine Produktion von schlager.de. Redaktion Janina Kirsch, Bettina Steinke und Sarah Fernandes. Produktion Niklas Schäuble und Vincenzo Brossio.